Die Radio Wissen. Willkommen zur Webschau. Webbeschauer heute Sebastian Sonntag. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Mark Zuckerberg, Facebook-Chef und Gründer, der mag es nicht, wenn andere Websites so ähnlich heißen wie Facebook. Wenn die dann auch noch sowas Ähnliches machen wie Facebook, dann ist ziemlich Schluss mit lustig. Da flattert schon mal eine Abmahnung in den Briefkasten der Webseitenbetreiber. Ein Beispiel ist das amerikanische Startup Teachbook.com. Die haben versucht, sowas wie eine Lehrer-Community aufzubauen und mussten dann irgendwann ihren Namen ändern. Jetzt will Facebook aber, sagen wir mal, auf Nummer sicher gehen, will sich den Begriff Face sichern lassen, also Gesicht. Sebastian, geht denn sowas überhaupt, so einen Alltagsbegriff sich zu sichern?
In Amerika tatsächlich schon, wenn auch nicht immer unumstritten. Eine der wahrscheinlich ältesten Diskussionen gab und gibt es um den Begriff Windows, den sich Microsoft für ihre Betriebssysteme hat sichern lassen. 2002 hat Microsoft da zum Beispiel gegen das Linux-Betriebssystem Windows geklagt und erstmal verloren. Den Richtern hat es damals ausgereicht, dass sich Windows durch einen Buchstaben von Windows unterscheidet, auch wenn beide Firmen Betriebssysteme angeboten haben. Letztlich hat Microsoft dann aber doch so viel Druck gemacht, dass die Macher von Windows den Namen geändert haben. Es ist also in der Praxis nicht immer so ganz einfach, dann auch das Recht auf den Namen durchzusetzen. Wenn Facebook dann ab dem nächsten Jahr ein Recht auf den Begriff Face hat, ist es aber natürlich einfacher, potenzielle Konkurrenten abzumahnen. Der Markenschutz ist allerdings an einige Auflagen gebunden.
Okay, wie sehen die aus?
Ja, Facebook kann jetzt nicht einfach jeden abmahnen, der das Wort Face im Namen hat. Der Schutz des Begriffes betrifft nur Telekommunikationsdienstleistungen, Chaträume und andere computergestützte Mitteilungsformen. So heißt es offiziell. Jetzt müssen noch die Formalitäten geklärt werden und Facebook muss natürlich noch eine Gebühr dafür bezahlen. Dann tritt das Markenrecht voraussichtlich Anfang 2011 in Kraft. Eine vorläufige Zusage hat Facebook vom US-Patentamt aber schon bekommen.
So, gibt es jetzt irgendwelche Internetseiten, die schon anfangen zu zittern, weil sie Face im Namen haben oder so?
Ja, da wird natürlich jetzt viel spekuliert. Ein Name, der in dem Zusammenhang immer wieder fällt, ist FaceTime. Das ist ein Videochat, das Apple mit dem iPhone 4 eingeführt hat. Das würde also ziemlich wahrscheinlich in den Bereich Chaträume und andere computergestützte Mitteilungsformen fallen, für den sich Facebook den Begriff ja hat schützen lassen. Ein anderer Streit, den Facebook sich schon länger mit dem Satire-Blog Lamebook liefert, könnte dadurch vielleicht in eine weitere Runde gehen. Auf Lamebook werden besonders skurrile, lustige oder merkwürdige User-Kommentare von Nutzern aus Facebook gepostet. Auch wenn die Kommentare anonymisiert werden, hat Facebook etwas dagegen, dass ja Inhalte ihrer Nutzer veröffentlicht werden und vielleicht sogar noch Geld damit gemacht wird. Auf dem Blog gibt es nämlich Werbeeinblendungen. Die Macher von Lamebook berufen sich aber auf die Pressefreiheit. In der Vergangenheit hat Facebook da aber schon einiges versucht, zum Beispiel gegen das Book in Lamebook zu klagen, bisher erfolglos. Mit dem Markenrecht an Face können sie dann vielleicht erfolgreicher versuchen, wegen zu großer Markenähnlichkeit zu klagen. Im Moment unternimmt Facebook auf jeden Fall einiges, um Lamebook loszuwerden. Anfang der Woche ist die Facebook-Fanseite von Lamebook verschwunden und auf dem Blog selbst alle Gefällt-mir-Buttons unter den Artikeln. Kurz darauf durfte man als Facebook-User nicht mal mehr den Begriff Lamebook in einem Post benutzen. Wer es versucht hat eine Mitteilung bekommen, in der stand, dass die Nachricht, die man da versucht zu versenden, einen Begriff enthalte, der als missbräuchlich oder als Spam gekennzeichnet wurde.
Nicht schlecht. Ja,
ja, aber zumindest in dem Punkt ist Facebook wieder zurückgerudert. Technikchef Brad Taylor hat der Seite TechCrunch eingestanden, dass Facebook da einen Fehler gemacht habe und sich auch dafür entschuldigt. Mittlerweile kann man den Begriff auch wieder benutzen, aber die Facebook-Nutzer und allgemein viele im Netz regen sich trotzdem auf. Linus Neumann erklärt auf netzpolitik.org zum Beispiel, dass in dem Zusammenhang der Begriff Zensur schon angebracht sei und erinnert auch nochmal daran, dass es auch nicht das erste Mal und der einzige Begriff ist, der hier von Facebook rausgefiltert wird. Auch Martin Weigert stellt in seinem Artikel auf netzwertig.com die Frage, ob man das als Zensur bezeichnen kann und die meisten User-Kommentare auf den Artikel antworten damit einem eindeutigen Ja.
Du hast es schon angesprochen, dass die User sich auch über diese Politik von Facebook aufgeregt haben. Ich habe das mitgekriegt, bei Facebook haben ganz viele einfach Lamebook geschrieben und ich hatte mich gefragt, worum es da eigentlich geht. Das war ja so eine Art von Protest.
Genau.
Hat denn Facebook nicht Angst, die User da wirklich gegen sich aufzubringen und die vielleicht auch zu vergraulen irgendwann?
Ja, im Moment sind sie ja in der komfortablen Situation, mit mehr als 500 Millionen Usern ziemlich alternativlos zu sein. Und es gibt auch keine wirkliche Alternative. Jetzt ist allerdings ein potenzieller Konkurrent gestartet, das freie Netzwerk Diaspora. Dahinter stecken vier amerikanische Studenten, die sich zur Aufgabe gemacht haben, mit ihrem Netzwerk persönliche Daten der User zu schützen und nicht für andere Zwecke zu verwerten. Die können mit ihrer Politik Politik schon eine Chance auf Erfolg haben. Im Moment läuft aber erstmal die sogenannte Alpha-Phase, in der man sich bei Diaspora nur anmelden kann, wenn man eine Einladung von jemandem bekommt. Es ist aber zumindest ein Zeichen, dass es nicht mehr allzu lange dauern kann, bis Diaspora für jeden zur Verfügung steht. Ob die dann auch wirklich eine Chance auf Erfolg haben, das ist im Netz immer schwer vorauszusagen.
Genau. Tja, am 18. November, da wurde gegen WikiLeaks Gründer Julian Assange in Stockholm ein Haftbefehl erlassen. Der Vorwurf, Assange soll 2 Frauen vergewaltigt oder sexuell belästigt haben. Er selber bestreitet die Vorwürfe und er hat Einspruch eingelegt gegen diesen Haftbefehl. Nun wurde dieser Haftbefehl eben von einem schwedischen Gericht, dieser Einspruch gegen den Haftbefehl abgewiesen. Warum?
Ja, das Gericht wäre zwar in bestimmten Teilen zu einem anderen Schluss gekommen als das Bezirksgericht, das die Ermittlungen gegen Assange führt, aber die Begründung, ihn in Gewahrsam zu nehmen, die würde weiterhin bestehen. Verhängt wurde der Haftbefehl von der Staatsanwältin, die die Ermittlungen leitet, weil sie darin die einzige Chance sieht, den einzigen Weg sieht, Assange zu den Vorwürfen zu befragen. Er selbst hat durch einen Anwalt immer mal wieder mitteilen lassen, dass es mehrere Angebote von seiner Seite zu einem Gespräch gegeben habe. Die Staatsanwältin will von solchen Angeboten aber nichts wissen. Assange bestreitet nach wie vor, etwas mit den Vorwürfen zu tun zu haben. Du hast gerade schon gesagt, er hält das Ganze für einen Teil einer Rufmordkampagne. Der Grund für die Kampagne soll die Veröffentlichung von geheimen Dokumenten über Einsätze im Irak und im Afghanistan-Krieg sein. Da hatte WikiLeaks insgesamt fast 500.000 geheime Dokumente veröffentlicht.
Genau, und weil diese Sache so spannend ist und ja vielleicht auch nicht ungefährlich, ist ja von Julian Assange bekannt, dass der immer mal wieder den Ort wechselt, auch die Handys wechselt, sehr, sehr vorsichtig ist. Weiß man überhaupt, wo sich der Mann aufhält im Moment?
Ja, man kann nur vermuten. Es wird im Moment vermutet, dass er irgendwo in England untergetaucht ist. Das wird ihm allerdings jetzt auch nicht mehr helfen. Dadurch, dass der Einspruch jetzt abgewiesen wurde, ist auch der Weg für einen internationalen Haftbefehl frei.
Kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema. Gleich um 11:30 sprechen wir hier bei D-Radio Wissen mit einem Soziologen über Bestattung im Wandel der Zeit. Früher, da hatte man irgendwie die Wahl zwischen Urne und Sarg, zwischen Verbrennen oder Begraben. Mittlerweile gibt es ganz, ganz viele neue Formen der Bestattung, Friedwälder und so weiter. Und es gibt sehr, sehr individuelle Wünsche. Ein immer größer werdender Teil unseres Lebens, der findet im Netz statt. Was ist mit dem Tod im Netz?
Ja, es gibt da einige Möglichkeiten mittlerweile. Relativ neu ist noch die Möglichkeit, Facebook-Profile von Verstorbenen anzulegen oder aktive Profile umzuwandeln. Daran sieht man aber auf jeden Fall, dass Tod ein Thema im Netz ist. Es gibt mittlerweile auch unzählige virtuelle Friedhöfe im Netz. Natürlich erstmal für sämtliche Religionen, die man sich so vorstellen kann. Aber es gibt auch zum Beispiel virtuelle Friedhöfe nicht nur für Menschen. Auf memorygarden24.com kann man zum Beispiel um seine verstorbenen Haustiere trauen, angefangen beim Wellensittich über Hamster, Hund und Katze bis zum verstorbenen Pferd. Egal, ob es um Menschen oder Tiere geht, die virtuellen Friedhöfe sind immer ähnlich aufgebaut. Nehmen wir als Beispiel gehdenweg.de. Das ist ein kostenloser und interreligiöser Friedhof. Das heißt, da darf jeder hin, egal welcher Religion er angehört oder nicht angehört. Wir können ja mal auf die Seite gehen. Also wenn du da drauf gehst, dann bekommst du erstmal die passende Musik hier präsentiert.
Und gleich Symbole aller Religionen, die es so gibt. Da ist ein Buddha, da ist ein Kreuz, eine Moschee zu sehen.
Genau. Und wenn du jetzt mal auf Gräber anklicken gehst, dann bekommst du so eine richtige Grabsteine mit Inschriften gezeigt, so wie man das auch erwartet, vielleicht ein Stück weit. Also es sieht schon so ein bisschen nach echtem Friedhof aus.
Genau.
Wenn du jetzt auf den Grabstein draufklickst, dann siehst du Bilder vom Verstorbenen, vielleicht auch ein Video. Du kannst in einer Art Gästebuch Kondolenzeinträge verfassen und auch eine virtuelle Kerze anzünden. Also alles schon ganz ähnlich wie auf einem realen Friedhof.
Werden denn diese Angebote wie Geh den Weg oder die anderen wirklich angenommen? Also gibt es Leute, die das richtig viel nutzen?
Es gibt tatsächlich immer mehr virtuelle Friedhöfe im Netz und auch immer mehr Leute, die diese Angebote nutzen. Gerade in den USA boomt auch das Geschäft mit den virtuellen Grabsteinen. Gegen Geld gibt es dann spezielle Services oder es gibt auch werbefinanzierte Grabsteine. Einer der ersten kommerziellen Anbieter in Deutschland ist das Portal eMemorial. Nach eigenen Angaben der größte Internetfriedhof Deutschlands mit fast 200.000 virtuellen Grabsteinen. Das Standard Reihengrab bekommst du da auch kostenlos. Wenn es ein wenig spezieller sein soll, musst du aber Geld auf den Tisch legen. Für knapp 20 Euro bekommst du einen Premium-Eintrag. Den kann man dann selbst frei gestalten mit Texten, Bildern, Videos oder Musikdateien. Das Grab bekommt außerdem eine eigene Internetadresse und auch hier gibt es wieder virtuelle Kerzen und die Möglichkeit, Kondolenzeinträge zu verfassen. Und es gibt auch eine VIP-Ecke auf dem Friedhof, in der dann an prominente Verstorbene gedacht wird.
Der Tod spielt im Netz eine relativ große Rolle, wird da diskutiert und es gibt Friedhöfe. Vorwürfe, wie du schon gesagt hast. Ist das irgendwie sowas wie ein Trend im Netz? Kann man das sagen, dass über so schwierige Themen eben auch geredet wird oder vielmehr noch mehr als im wahren Leben?
Ja, man kann schon beobachten, dass offener über das Thema Tod gesprochen wird und auch intensiver, vor allem auch um bekannte Verstorbene im Netz getrauert wird. Da braucht man nur mal an den Tod von Michael Jackson oder von Nationaltorwart Robert Enke zu denken und die wirklich riesigen Wellen an Reaktionen, die es darauf im Netz gab. Soziologen begründen das aber auch damit, dass mittlerweile einfach immer mehr Themen im Netz diskutiert werden, die man vielleicht früher noch im Gespräch mit Freunden besprochen hat. Die Pfarrerin Carmen Berger-Zell bestätigt auf ihrer Webseite trauernetz.de, dass schon länger offen über das Thema Tod im Netz gesprochen wird. Das Netz eigne sich vor allem, um schnell und vielleicht auch erstmal anonym Kontakt zu Menschen aufzubauen, die vielleicht einen ähnlichen Trauerfall erlebt haben.
Mehr zum Thema Bestattung im Wandel der Zeit gibt es ab 11:30 hier bei D-Radio Wissen. Das war die Webshow mit Sebastian Sonntag und die gibt es natürlich auch im Netz zum Nachlesen, zum Weiterempfehlen und zum Diskutieren. Danke.
Gerne.